Oh, wir sind mal
Yo,
drauf.
yo, yo, yo.
Super.
Das dynamische Duo. Batman und an meiner Seite der
Robert.
Das ist Batman und Robert.
Ich habe bei jemanden, du kennst das von mir vielleicht, dass sie manchmal nicht aufhören können. Und also wenn ich so einen Joke habe, den ich gut finde, dann
nervst du den einfach.
Ja. Dann bringe ich den immer, gell? Und also bei mir dauert es lang, bis was nimmer lustig ist. Und ich habe bei in der Berufsschule einen der ist vor mir gekocht, der hat Robin Kosten, gell?
Oh Gott, der Arme.
Ich habe die ganze Zeit irgendwelche Batman-Jokes gemacht.
Ja, natürlich.
Jedes Mal in der Berufsschule, dass der richtig. Der war, glaube ich, ganz nett eigentlich, aber ich habe so nicht aufhören können einfach. Ich habe sie so lustig gefunden. Naja. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down to Dorf mit an meiner Seite der Robert oder aka Robin, ja, und ich bin der Bassi aka
Batman.
Batman.
Hier geht's ja, gerade voll ab, kurze Info, die Leute aus dem Podcast wissen es ja noch nicht, aber ich habe neue Nachbarn. Die serbische Nationalmannschaft, Fußballnationalmannschaft, wohnt einfach genau gegenüber auf der anderen Straßenseite, was echt lustig und irgendwie absurd ist. Und die ganzen fucking Fans stehen da jetzt draußen und die kommen jetzt gerade aus dem Training zurück. Und deswegen geht's da unten gerade voll ab.
Ja, aber cool, gell? Du hast ja oft, ist ja so ein Spielerhotel, gell? Wenn Bundesliga ist, dann hast du ja oft so Mannschaften auch.
Ja, immer eigentlich. Also immer, wenn Mannschaft da ist, die halt nicht aus Augsburg ist, also jede, dann sind die da, ja. Aber mit so einer Nationalmannschaft hat das nochmal was anderes. Also es ist halt nochmal ein anderer Vibe, weil es halt ein anderes Gewicht hat sozusagen.
Da wirst du zugehen bei dir.
Ja, ja. Ich bin total gespannt. Also jetzt, mich wundert es ja, dass es jetzt schon so zugeht. Jetzt fahren schon so Autos die ganze Zeit die Straße rauf und runter mit so Flaggen und auf der Motorhaube und Hupen und Schreien und so. Und das hat noch nicht mal angefangen. Also ich bin total gespannt, wenn die jetzt mal spielen und tatsächlich auch noch irgendwas gewinnen sollten, wie es dann hier abgeht.
Ja. Aber ich konnte jetzt die Stärke nicht so einschätzen, Serbien. Weiß nicht. Ich glaube, das ist das erste Mal dabei oder so.
Echt?
Ich bin mir nicht sicher, ja. Aber wer weiß, ja.
Ich schaue mal ganz kurz, ob man, es gibt doch, wie nennt man das nochmal, Turnierbaum oder wie heißt es, wo man sieht, wer wann wie spielt und so gegen wen.
Spielplan.
Welche Gruppen und so.
Wann Serbien spielt, meinst du?
Ja, und gegen wen vor allem auch. Also jetzt hier draußen geht's gerade ab, ihr hört es wahrscheinlich nicht, aber
das ist also erst Gruppenphase, mit wem sind die in der Gruppe? Das müssen wir jetzt rausfinden.
Die sind in der Gruppe mit Polen, Österreich und Frankreich, wenn ich das richtig sehe.
Okay, also ein, sehr schwierig.
Oh nee, Quatsch, ich habe die Flagge falsch gelesen, das ist ein anderes Land. Oder? Nee, doch, das stimmt schon. Das andere ist Kroatien. Das ist, glaube ich, hier, das ist Serbien. Alter, ich habe hier nur so eine ganz kleine Darstellung, deswegen erkenne ich es gerade nicht. Warte mal, hier UEFA, die werden es doch wissen.
Ey, du kannst einfach Google EM Spielplan und dann kannst du die Gruppen anschauen. Ja gut, die haben nicht so die die sind ja mit England in der Gruppe, Dänemark und Slowenien.
Ja gut, das geht sogar.
England ist halt Favorit, aber die, ja, Dänemark konnte jetzt auch schlecht einschätzen, aber ich konnte auch Serbien schlecht einschätzen irgendwie.
Ja.
Aber da geht schon was, glaube ich.
Ja, bin mal gespannt, auf jeden Fall, wie die Fans hier ausrasten werden. Aber es ist irgendwie ganz cool, da freut mich irgendwie, dass das so, ja, so unmittelbar da ist. Und wie du schon im Vorgespräch gesagt hast, sollte Serbien gegen Deutschland spielen?
Muss der Robert mit dem Megafon da stehen, ja, um 4 in der Früh.
Damit die nicht schlafen können, einfach so richtig Terror machen.
Oder dieses Gerät, das wir eingesetzt haben, um Jugendliche von so Plätzen fernzuhalten, die
ja,
diesen
stimmt.
Ton.
Weil die sind ja auch alle voll jung.
Ja, eben, die hören das eben noch.
Ja, ich höre das nicht mehr. Ich höre nicht mehr meine Klingel.
Wir hören das nicht mehr. Ja. Ja, wirklich.
Ich höre so schlecht, ja, wirklich.
Ich glaube, hören geht, aber sehen ist bei mir ein bisschen. Aber egal. Ist ich nur, ja.
Selber
checkt man das ja meistens gar nicht, dass man gar nicht so gut sieht.
Ich glaube, exakt dieses Gespräch hatten wir schon mal.
Okay.
Auch mit Hören und dann übersehen und dann Brillen und so und dann, dass man selber ja nicht so checkt, bis man das mal ausprobiert hat und so.
Ja, da habe ich schon mal so ein Schlüsselerlebnis gehabt. Ich wollte mal von meinem Wochenende erzählen, weil das war ultra turbulent. Außer du hättest noch was anzufügen.
Nee, nee,
alles gut. Die serbische Nationalmannschaft. Irgendwie Statistiken oder so am Start.
Nee.
Na, okay. Ich bin am Donnerstag wieder in die Heimat gefahren. Also die Vorgeschichte habe ich ja eben im Podcast erzählt, dass meinem Opa nicht so gut geht und ich Notarztkoffer habe für einen Opa. So vor 3 Wochen war das ja.
Ja, stimmt.
Und dann haben wir angerufen letzte Woche und hat gemeint, ja, ob ich nicht vorbeikommen kann, weil irgendwie wegen Einkaufen und so, der traut sich halt noch nicht so, also er traut sich einfach nicht zum Autofahren und so. Genau, dann habe ich gemacht, ja, kein Problem. Dann bin ich runtergefahren und einkauft und so, ein bisschen gechillt und am Freitagmittag geht's ihm wieder schlecht. Also dem ist jetzt die letzte Zeit seit dem Krankenhaus, dem kurzen, 3-stündigen Krankenhausaufenthalt nicht besser gegangen. Also es ist einfach shit. Nicht besser geworden, gell? Also immer so Schwindel und Druck auf der Brust halt. Mhm. Und dann ist halt Freitagmittag, natürlich, wie sollte es anders sein? Die Ärzte machen alle zu.
Hausärzte.
Der hat gerade so einen Schub halt, also so, dass er ihm schlecht geht, gell? So wieder so Druck und Schwindel. Und dann habe ich wieder Bereitschaftsdienst angerufen, die haben wieder Notarzt gerufen. Und genau, wir waren wieder in der Notaufnahme.
Und wieder und genau das Gleiche.
Same, exakt das Gleiche, aber es hilft nicht. Also wenn ich den Bereitschaftsarzt anruf und die sagen, nee, wir rufen mal lieber einen Notarzt,
ja,
dann ja, wird schon, genau, das hat schon Gründe dann. Und vor allem die Symptomatik, also das so Druck auf im Brustbereich, Schwindel, das ist einfach, das schaut halt so krass nach Herz aus einfach, das ist halt gefährlich, gell?
Ja, vor allem, weil dein Opa ist ja auch schon auch nicht mehr der Jüngste auch einfach und
genau, ist schon in dem Alter, wo man, genau, wo sowas eigentlich schon öfter mal vorkommt. Und ja, dann habe ich zu Hause gewartet, also beim Opa daheim, und habe halt immer wieder das Krankenhaus angerufen für Update und so, aber das hat relativ lang gedauert, also auch wieder so 3 Stunden. Irgendwann um 8:30 oder so abends habe ich dann Bescheid gekriegt, dass er im Krankenhaus bleibt.
Ach, krass, okay.
Und Nierensteine hat es gemeint. Mhm. Und fand lustig, ich war so froh, gell? Also die Frau sagt mir Nierensteine und ich sag, ja, super. Gell? Weil das ist ja kein Big Deal nochmal. Also schmerzhaft natürlich, aber das ist schon.
Ultra schmerzhaft.
Aber das ist was anderes als irgendwie ein Herzproblem, ja? Also da ja, genau. Habe ich lieber Nierensteine, ja? Deswegen habe ich mich da so gefreut, gell?
Digga wäre jetzt der Richtige hier, der ist ja leider nicht da heute, aber der hatte ja schon mal Nierensteine, ich glaube schon 2-mal sogar. Und er gesagt,
der hat erzählt, gell, dass das so krasse Schmerzen sind.
Ja.
Ich bin aber auch nicht drauf gekommen, weil die also Symptome so weird sind, aber ich glaube der Frau halt am Telefon natürlich vom Krankenhaus, gell? Mhm. Also ich bin jetzt
ja, nicht, ja, klar, genau. Ich meine, die werden das ja irgendwie untersucht haben mit Ultraschall oder was auch immer, was man da.
Ja, und dann bringe ich einem das Zeug, gell? Komm, ich soll aber über die Notaufnahme gehen, weil es war schon spät. Dann komme ich da an und dann sagen die, nee, der kennst du gleich abholen. Kennst du gleich bin immer. Der fährt warm. Okay. Ich so, hä? Gell? Nee, der liegt da und da auf der Station, gell? Haben mir die Frau gesagt. Also, ich habe da den Koffer, da ich gerne vorbeibringe. Na, der wird jetzt der Fall heim. Dann haben die einen Opa wieder heim geschickt. Und das mit den Nierensteinen war Verwechslung.
Eieieiei.
Kommt noch dazu, der Opa ist auch verwechselt worden. Dem ist nämlich auch gesagt worden, dass er Nierensteine hat.
Oh, shit.
Und er hat nach dem ersten Krankenhausbesuch schon sehr viel Vertrauen verloren irgendwie, gell? Mhm. Und dann verwechseln sie ihn auch noch, erzählt ihm Schmarrn, gell? Er so, er hat keine Nierensteine, hat er dann gesagt, gell? So, das ist ein Schmarrn und so, gell? Das hat er auch nicht geglaubt. Und das hat sie dann schon rausgestellt, egal, wir fahren wieder heim, gell?
Aber haben die irgendwas gefunden?
Nee, eben nicht. EKG haben es gemacht und Blutbild und Röntgen irgendwie geröntgt haben sie auch. Ja, super, gell, dann stehen wir wieder da. Wir wissen immer noch nicht, was das ist. Er geht es halt einfach schlecht. Dann haben wir jetzt übers Wochenende abgewartet, am Montag halt zum Hausarzt auf jeden Fall. Deswegen bin ich dann länger blim. Ich wollte eigentlich bloß 2 Tage bleiben. Ich bin dann länger blim bis Montag. Dann waren wir bei der Hausärztin. Und dann war die zum Glück cool. Und hat gemeint, na, der muss sofort, der braucht also gescheite Untersuchung, Herzkatheter und so muss da gemacht werden, weil die Symptome sind halt schon sehr eindeutig. Das erste Mal, wo wir bei der Ärztin waren, da hat er die Symptome erst so 2 oder 3 Tage gehabt. Mhm. Da war natürlich das noch was irgendwie eine andere Situation. Auf jeden Fall hat es uns dann eine Einweisung geschickt und gegeben. Jetzt haben wir ins Krankenhaus, wieder Notaufnahme.
Alter, was für ein
genau
Scheiß.
Das Gleiche. Der Opa war natürlich, ja, das ist halt krass. Also, weißt du schon?
Ja, ja, voll.
Und dann war meine Schwester noch da und dann, ja, wir haben wieder gewartet im Krankenhaus halt und den haben wir dann im Zimmer besucht. Und als der Opa in der Notaufnahme war, kommt der Arzt zu ihm und sagt ihm, dass er wieder heimgehen kann.
Wie so ein Sketch.
Wie so ein Sketch. Also wirklich, also richtig crazy. Also dann sind schon die Unterlagen gekommen mit der Einweisung von der Ärztin und so. Ja, dann hat er natürlich nicht heim müssen. Aber die sagen ihm wirklich zum dritten Mal, dass er wieder gehen soll.
Ja.
Das ist doch völlig irre. Also super krass. Jemanden, der solche Symptome hat, hätten es dreimal heimgeschickt. Also ja. Das ist echt krass.
Und zwar nicht nur sprichwörtlich, sondern wirklich tatsächlich.
Ja, genau. Nicht sprichwörtlich. Und ja, zum Glück haben wir da nicht quasi aufgegeben sozusagen, weil Herzkatheter gehabt und jetzt haben sie tatsächlich was gefunden und Stents reingemacht, zwei.
Ah, wie krass.
Und das war schon gefährlich. Ja.
Krass. Boah,
und jetzt bin ich natürlich einerseits super froh, dass die halt das gefunden haben und ich glaube, mit so Stents kann man schon leben. Also das haben viele.
Ja, das haben
vor allem ältere Leute. Also das ist das kennen sie und er hat das auch überstanden. Also das hat, geht's gut.
Ja.
Genau. Aber das wäre wirklich gefährlich geworden. Also es waren eben Symptome vom Herzen, weil das halt nicht mehr so gut durchblutet wird. Und dass sie den wirklich fast dreimal von der Notaufnahme heimschickern, ist wirklich absolute Frechheit. Also ich finde das richtig krass.
Ja, richtig das ist krass. Voll krass. Also das, keine Ahnung, ich kann das super schwer beurteilen natürlich. Oder ich glaube, wir können das grundsätzlich nicht so gut beurteilen, was die Symptomatik angeht und so. Aber ja, weiß nicht, man würde ja schon erwarten, dass wenn man allein so stichprobenmäßig, so wenn man dreimal in die Situation kommt und untersucht wird in der Notaufnahme, dass man dann zumindest einmal auch auf die Idee kommt, dass das so sein könnte.
Und ich meine, die Hausärztin hat das ja dann, also ja, für die war das eindeutig.
Ja.
So, das muss abgeklärt werden, unbedingt, so hat's gemeint. Und die hat erst ambulant bei so Kardiologen angerufen und so, da hätte es aber auch wieder zwei Wochen dauert, bis man da drankommt. Und dann hat sie halt im Krankenhaus nochmal telefoniert, richtig, also die hat sich echt kümmert, also das finde ich richtig, das ist echt gut gemacht, weil, ja, keine Ahnung, also das ist echt krass, das ist halt lebensgefährlich gewesen und
ja,
dann ist ja schon eine Notaufnahme und dann, weiß ich nicht, dann kann man den nicht mal ein paar Tage da lassen, einfach mal zum Überwachen oder keine Ahnung.
Ja, das ist leider das Problem, dass die Krankenhäuser ja so konzipiert sind, dass die ja immer ausgelastet sein müssen, dass sie überhaupt wirtschaftlich arbeiten. Das heißt, eigentlich überlastet man die permanent von den Betten her. Also man hat eigentlich immer Vollhaus und immer zu wenig Betten. Und vielleicht wollten die dann, keine Ahnung, das will ich denen jetzt auch nicht unterstellen, aber vielleicht waren die einfach voll und haben gesagt, naja, passt schon, die sind voll. Das haben die ja nicht gesagt, aber so schlimm ist es nicht.
Naja, aber beim zweiten Mal, als ich dort war, also ich habe mir jedes Mal von der Aufnahme dann abgeholt, beim zweiten Mal wollte ich mit dem Arzt reden, gell? Also ich komme rein, da war der Arzt noch im Untersuchungsraum halt, da war der Arzt nur da und ich frage halt so, ja, was ist denn, also, weil der wollte schon gehen, also keine Ahnung, der war schon wieder auf dem Weg und ich habe nur gefragt, was ist denn jetzt? Also ich wollte halt wissen, was glaubt er oder keine Ahnung, irgendwas, gell? Und dann zuckt er einfach nur mit die Schultern. Macht so.
Aber hat nicht das Krankenhaus in Altötting eh nicht so den guten Ruf?
Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das in anderen Krankenhäusern halt auch so ist, aber ich habe das wirklich krass gefunden, also keine Ahnung, dann nimm dir eine Minute Zeit und sag mir halt wenigstens nur irgendwie, wenn dann da muss Hausarzt abklären, ciao. So, okay, geil, und wir stehen wieder da, also, und was die Oberfrechheit ist, das Krankenhaus, also die möchten nicht verklagt werden, gell? Also, so, die meisten werden da schon gewissenhaft arbeiten. Aber dann gibt's halt so eine Komfortstation gibt's dort, gell? Mit Einzelzimmer.
Also Privatpatienten.
Mit Einzelzimmer und extra besseres Essen und so. Und ja, für so einen Scheiß, ja, da ist Kohle da können sie Sachen ausbauen. Da haben sie
ja, aber das wird ja durch private Kassen finanziert.
Ja, aber das ist doch Bullshit. Das ist ja mal richtig Zweiklassengesellschaft.
So. Ja, voll. Ja. Das ist ja im Gesundheitswesen das, einfach so. Das ist
da
ja
bei uns irgend so einen unnötigen Scheiß rein. Und dann können es Leute, die wirklich was, wirklich ein Problem haben, dann nicht im Krankenhaus aufnehmen und muss jeden Scheißdreck ambulant machen. Also, keine Ahnung, wir können jetzt eine Komfortzone bauen. Wirklich krass. Station ja, bauen.
Also,
das finde ich so scheiße.
Das find ich auch scheiße. Also allgemein dieses private System sollte man eh abschaffen, aber dass dein Opa da nicht keine Ahnung, ob, wie soll ich sagen, hätten die da Platz auf dieser Komfortzone, auf dieser Komfortstation, das wird da gar nicht mit eingerechnet. Das sind wie so separate Systeme. Das sind auch andere Ärzte, die haben, also so kenne ich das. Also,
das sind die Kurdenärzte dann.
Nee, oder? Aber es ist halt dann schon eher wahrscheinlich öfter mal Chefarztbehandlung und sowas. Das schon, ja. Das ist einfach so. Das ist einfach beschissen, ja. Finde ich auch.
Ja, also ich habe wirklich den Glauben an unser Gesundheitssystem so ein bisschen verloren. Also ich habe nicht gewusst, dass es so schwierig ist, ins Krankenhaus aufgenommen zu werden.
Hm.
Also was musst du haben? Musst dann irgendwie, weiß nicht, einen offenen Bruch oder so haben, dass die aufnehmen, dass es ersägen. Keine Ahnung.
Ja.
Dass die halt in ein paar Stunden, also wie gesagt, ich bin nicht vom Fach, keine Ahnung, vielleicht ist es auch wirklich schwierig zu diagnostizieren gewesen oder whatever. Aber wenn er schon das zweite Mal kommt, also ja.
Ja, ich finde es auch krass.
Das, da also, habe ich gar kein Verständnis dafür.
Ich kann mir das nur so erklären und das ist ja auch nur meine Laienvermutung von außen, dass die halt wahrscheinlich voll ausgelastet waren und so und nur Notfälle aufnehmen. Also und vielleicht war das nicht notvoll genug oder so, keine Ahnung. Aber das ist ja trotzdem nicht das, wie man sich das vorstellt. Also
ja, gar nicht.
Gar ja, nicht. Aber das also, ist leider die Realität. Das ist ja wirklich so. Krankenhäuser, das ist ja das Dumme eigentlich, dass ein Krankenhaus nach wirtschaftlichen, also wie ein Unternehmen funktioniert wirtschaftlich. Es muss sich lohnen. Und das ist leider ein Riesenproblem, weil das dazu führt, dass zum einen das Personal völlig überlastet wird, weil die natürlich auch maximal, also oder Minimalbesetzung immer wollen, weil natürlich Kosten sparen und so. Und gleichzeitig aber volle Auslastung vom Krankenhaus wollen. Also keinen Leerstand, keine Betten frei und so, damit das immer maximal viel Geld bringt. Und das ist, da kann man nicht mal den, also die Ärzte, die da arbeiten, denen kann man da sowieso keinen Vorwurf machen, weil die sind ja selbst die Leute, die unter diesem System leiden. Und selbst die Chefärzte, die das regeln, ja, die sind ja dafür, die setzen das ja um, selbst die haben das ja nicht in der Hand. Also das ist einfach das müsste man auf Bundesebene regeln, dass Krankenhäuser irgendwie anders funktionieren halt, wie halt.
Ja, aber das muss Feuerwehr, doch sein.
Polizei. Eine Polizei ist ja zum, also Feuerwehr ist nochmal ein anderes Beispiel, aber eine Polizei zum Beispiel. Das sind ja auch Leute, die dort festarbeiten, Ausbildung haben, gibt's Equipment und alles und das wird ja alles bereitgestellt vom Land, also im Bundesland in dem Fall.
Ja, die müssen ja auch nicht wirtschaftlich sein.
Genau.
Ja, sondern die müssen halt einfach ihren Job machen und das müssen doch fürs Gesundheitssystem genauso gut.
Genau. Also, das ist halt das Absurde. Und dann kommt noch dazu eben, dass es dieses Klassensystem gibt mit Privat und Kasse und so. Das ist ja einfach, ja.
Oder dazu locker Mehrheit in der Bevölkerung kriegen. Easy peasy, aber das klang keiner. Oder werden immer so kleine Reformen gemacht und irgendwie, wo sie eh keiner auskennt.
Ja, so weil wirklich, da so außer ultra Leute, viel Geld Fach verdient sind. Wird. Da wird richtig viel Geld verdient. Ja, aber
warum? Warum? Da muss gar keiner irgendwie Geld verdienen. Ja, die Leute, die da arbeiten, sollen Geld verdienen und nicht irgendwelche Investoren-Arschlöcher, die die ganze Zeit jetzt eine neue Trend ist, also Arztpraxen-Aufkaufer.
Ja.
Und die Kohle ist halt, also so diese Investoren-Arschlöcher ziehen ja das Geld, das im Kreislauf ist, im Gesundheitssystem, kommt ja von den Kassenbeiträgen.
Mhm.
Also es kommt ja von der Allgemeinheit.
Ja.
Und aber die schöpfen das Geld dann ab, quasi.
Das gibt's doch nicht. Das finde ich auch, also ja.
Das ist
ja
völlig irre.
Also, ich habe jetzt aber nicht auf dem Schirm, weil es gibt ja jetzt so eine Krankenhausreform vom Lauterbach und ich bin mir jetzt aber nicht so, ich habe das gar nicht auf dem Schirm, was das heißt, was die machen und was die ändern. So, was ich so glaube, mich zu erinnern, mitbekommen habe, ist aus der Family-Seite so jetzt hier, die halt in diesen Bereichen arbeiten, dass die das, glaube ich, ganz gut finden, was da wohl kommen soll. Aber
also, ja, ich kenne mich da auch nicht aus. Ich glaube, dass die das mit den Pauschalen irgendwie ändern bei Fußsachen und wirklich, dass das bezahlt wird, was auch wirklich gemacht wird. Also jetzt ist ja so seltsam irgendwie, dass du
Fallpauschalen hast.
Genau, wenn jemand quasi in einem Quartal öfter wegen der gleichen Sache irgendwie behandelt wird, dann kriegt er aber nicht.
Das ist aber bei Arztpraxen so.
Ah, okay.
Bei Krankenhäusern ist es anders, da gibt es halt Diagnosen. Da kommt jemand rein, wird diagnostiziert und dann wird festgestellt, okay, wir haben hier kaputte Hüfte, keine Ahnung.
Und dafür Standardbetrag für kaputte Hüfte. Das heißt, genau, wenn jemand komplizierter ist, dann zahlt das Krankenhaus drauf,
genau,
weil mehr gemacht werden muss, weil die Pauschale nicht reicht.
Und jetzt gleichzeitig gibt es natürlich das wirtschaftliche Interesse, immer eher teurere Diagnosen zu stellen.
Ja. Was ja absurd ist.
Ja. Also ist eigentlich, also das ist ein System, was gar nicht für den Patienten gemacht ist, sondern fürs Kapital, muss man sagen. Also, ja, anders kann man es nicht sagen. Ja, und das soll wohl irgendwie geändert werden oder so, keine Ahnung. Und da gibt es wohl noch ein paar Änderungen, dass auch die Kompetenzen der Krankenhäuser erfasst werden. Richtig. Und dann dürfen Krankenhäuser auch nur noch das machen, was die auch können, weil scheinbar gibt es auch viele, die Sachen machen, die sie eigentlich nicht können, aber weil das so hochwertig ist zum Abrechnen, machen die's. Und dann gibt's da halt auch öfter mal Probleme. Also so Behandlungsfehler und so. Und das soll wohl auch richtig krass erfasst werden, so dass auch jeder Patient das öffentlich einsehen kann online, was die Klinik kann und was nicht.
Ah, okay.
Ja.
Man darf ja eigentlich davor ausgehen, außer man hat irgendwie ein spezielles Problem, dass man einfach in jedes Krankenhaus kommt.
Ja, das ist ja nicht so. Es gibt ja verschiedene Arten von Krankenhäusern. Also ganz bekannt sind natürlich Unikliniken, die sind ja immer so die krassesten Kliniken, die es so gibt. Also die können, die forschen selbst und haben halt die höchsten Kompetenzen, die haben die besten Leute auf den Gebieten und so. Und dann gibt es so Mindestversorgungskrankenhäuser, die können halt so die Basissachen machen, aber die können halt keine speziellen Verbrennungen oder was auch immer, ich kenne mich da auch nicht aus, oder irgendwelche krassen Augenunfälle oder so, da kommst du ja dann auch immer in so Spezialkliniken. Mhm. Die haben halt verschiedene Schwerpunkte und so. Also, ja.
Aber dass Krankenhäuser Dinge machen, die es eigentlich gar nicht so wirklich können, ist halt schon beängstigend, weil das werden es dem Patienten nicht sagen. Ja?
Nee.
Das können ja gar nicht machen.
Ein Patienten könnte es ja gar nicht einschätzen. Also du gehst ja davon aus, dass wenn dir jetzt jemand sagt, ja, wir machen jetzt die Hüfte, dann gehst du davon aus. Also ich meine, die werden das schon können, was sie nicht fanden. Die sind jetzt nicht so, dass sie dich aufschneiden und dann erstmal schauen, wo diese Hüfte eigentlich liegt, von der da immer jeder redet. Aber das ist halt nicht deren Steckenpferd. So, das ist, keine Ahnung. Ja. Ich kann da auch nur so laienhaft drüber reden, aber ich glaube, es tut sich ein bisschen was und man will, glaube ich, auch die Anzahl der Krankenhäuser reduzieren und dafür halt die Qualität auch steigern. Also die es dann gibt, sind dann aber auch gut und so. Ich weiß es auch nicht. Aber also da müsste man trotzdem noch mehr reformieren, dass man sagt, Krankenhäuser müssen nicht profitabel sein.
Ja, auf gar keinen Fall. Also ich finde, das ist einfach so eine Leistung vom Staat einfach sein. Man geht bezahlt wird es ja sowieso von den Leuten selber. Also
von
ist
den
ja
Kassen,
nicht so. Ja. Aber genau, einfach eine Kasse machen, was durchaus funktioniert. Ja, der Staat kann regeln, was wird abgedeckt und so weiter. Das ist ja eher Witz. Also du zahlst überall den gleichen Beitrag und dann kannst, keine Ahnung. Also der Unterschied ist ja wirklich lächerlich, ja, dass es jetzt so viele verschiedene Krankenkassen gibt. Also gesetzliche.
Ja, es gibt ultra viele gesetzliche
ist ja absolut absurd. Also es reicht eine und alle zahlen Ei. Fertig.
Ja, ich habe da auch mal so einen Pro- und Contra-Podcast gehört zu dem Thema. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, aber es gibt halt viele Ärzte, also oder Praxen, die sagen, die brauchen die Privatpatienten, sonst können die zumachen. Das sind also die Privatpatienten sorgen überhaupt erstmal dafür, dass diese Praxen überhaupt ihr Personal bezahlen können und alles.
Ja, aber das ist ja das Problem
dann. Genau, das ist ja aber eben schon ein Symptom des Systems. Also eigentlich, wenn man jetzt sagen würde, und das hatte ich damals auch gesagt, es gibt Länder, die haben das gemacht. Ich glaube, die Niederlande waren so. Die hatten früher auch dieses System wie wir und haben irgendwann das private Kassensystem abgeschafft und haben in so einer Übergangsphase die Beträge der gesetzlichen angeglichen an die privaten, also die, was die abrechnen können. Und dann hat sich das eingependelt und jetzt ist da ein Ding so. Und das macht ja einfach total Sinn. Aber es gibt viele so Dinge, so grundlegende Dinge, die man da mal anpacken müsste, wie auch mit in die Rentenkasse einzahlen. Das ist ja auch so, dass Beamte zum Beispiel nicht in die Rentenkasse einzahlen. Und das ist, und Leute, die sehr viel verdienen, auch nicht. Also genau die es hätten. Das muss man echt sagen. Also, ja, es wäre für alle besser, und, ja.
Und das funktioniert in anderen Ländern auch. Österreich hat 14 neue Rente im Jahr.
Ja, und die Niederlande auch wieder zum Beispiel. Also ich habe ja dieses eine Rentenbuch gelesen, was einem richtig schön die Stimmung verdirbt. Also echt, ich hatte immer richtig schlechte Laune danach. Und da waren auch so Beispiele. Und ich glaube auch wieder die Niederlande waren das, wo dann so Rentner verglichen wurden. Und dann in Deutschland, wenn du in Rente gehst, aktuell ist es zumindest noch so, kriegst du ja, glaube ich, ungefähr 60% deines Nettogehalts oder so.
Ich glaube, nicht einmal.
Ja, irgendwie so. Ich weiß nicht mehr. Es ist super wenig auf jeden Fall. So, dass du halt in der Regel ist man dann eher so an der Armutsgrenze. Und ich glaube, in Dänemark war das, glaube ich, so. Da ist es so, dass du, ich glaube, so 120% oder so kriegst von deinem letzten.
Also mehr
du als du. Mehr hast, als du
ja. Okay,
krass. Ein Gehalt hattest. Und da denkt er sich auch so, ja, hä? Wieso machen wir das nicht auch so?
Ja, wieso geht das dort auch, gell?
Ja, weil die haben ein komplett anderes System. Die haben nämlich, die machen das, was eigentlich total sinnvoll ist. Und zwar ist es ja so, dass wer profitiert denn von deiner Arbeitskraft, also der Arbeitgeber. Und die haben das so, dass die Arbeitgeber immer verantwortlich sind für deine, die haben Betriebs, also viel mehr Betriebsrenten, so muss man es sagen.
Okay.
Genau. Also die von deiner Arbeitskraft profitieren, sind auch dafür zuständig, dass du genug in die Rente kriegst. Und die finanzieren das System.
Es gibt da bei uns nicht Geber, dann sofort irgendwie irgendwelche Arbeitgeber-Lobbyisten wochenlang durch die Talkshows ziehen würden und erklären, warum das nicht geht.
Genau.
Und dann immer so, und das Lustige ist, bei so Sachen, so Reformen oder Sachen, wenn man wirklich was ändern will, dann wird ja immer so Beispiel genannt, das dann schlecht gelaufen ist.
Also, ja.
So Beispiele, wo es gut gelaufen ist, die blendet man aus und dann sagt man, ja, aber schaut's mir dahin und schaut's mir in das Land.
Ja.
Das haben wir mir immer noch besser und so.
Das wie Einzige, das, was man sich von System anderen Ländern abschaut,
verantwortlich.
Das sind eher so Sachen, wie heute bekannt gegeben wurde, ist die neue Wehrpflichtreform. Da schaut man sich dann schon ab, wie die anderen Länder das machen, dass wir jetzt doch wieder eine Wehrpflicht kriegen.
Ist das schon safe, oder was?
Ja.
Die Ampel wird immer beliebter bestimmt, aber junge Leute, glaube ich jetzt, gell?
Also, man muss aber fairerweise dazu sagen, es ist zumindest jetzt doch und laut Pistorius, es ist keine richtige Wehrpflicht, wie es mal war. Also, als wir noch Wehrpflicht hatten, ich war ja noch bei der Musterung und so. Du ja wahrscheinlich auch.
Ich auch.
Da war das ja wirklich eine Pflicht. Also du musstest dich entscheiden und du musstest verweigern und bei uns konnte man nur verweigern.
Du musstest ja einen Brief schreiben.
Genau.
Den Mitnehmer, warum.
Und ganz früher war es ja noch krasser, da musstest du einen Gerichtsprozess durchziehen und so.
Ach krass, okay. Ja wir waren bei uns war es ja schon so das Ende.
Ja, genau.
Der Wehrpflicht so ein bisschen, gell? Ja. Bei uns war es ja auch nicht so, so schlimm, ja.
Und bei uns war es ja dann so, wir hatten ja dann, also ich hatte verweigert, du ja glaube ich auch und wir hatten ein FSJ gemacht und es wurde ja dann als freiwilliges soziales Jahr halt anerkannt als Sozialdienst.
Ja, lustig, bei mir ist das nicht anerkannt worden, weil ich, du warst ja auch noch nicht 18. Bei mir hat's geholfen, das zählt nur, wenn man schon 18 ist und das macht. Weil bei mir war das auch so, dann habe ich ein Zivi schon mal hinter mir, mal als FSJ.
Ja, ich bin ein bisschen älter als du. Vielleicht waren es genau die Monate.
Vielleicht.
Also es sind nur vier Monate Unterschied, aber vielleicht sind es genau die vier Monate.
Das kann sein. Ja, auf jeden Fall, bei mir hätte es nicht gezählt, aber ich war dann ich habe so einen netten Psychologen gehabt am Ende, der, wo ich das erklärt habe, dass ich halt FSJ schon gemacht habe und eigentlich, also hätte ich gedacht, ich habe meinen Dienst geleistet. Und der war cool, der hat mich dann ausgebustert, ja.
Ah, okay. Ja, bei mir war es, also wurde das einfach anerkannt. Aber jetzt wollen sie eben, oder was sie jetzt machen, ist, die benutzen dieses, ich glaube, schwedisch oder norwegische System oder so heißt es, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe nur die Hälfte der Pressekonferenz gehört heute. Dass es auch freiwillig ist, aber jeder 18-Jährige und auch alle anderen, die noch nicht gedient haben, auch aus den letzten Jahren und keine Ahnung was, alle, die noch nicht gedient haben, die jetzt noch leben und ab dann auch alle 18-Jährigen Männer werden angeschrieben und müssen online so einen Fragebogen ausfüllen, indem sie ihre Interessen und Fähigkeiten und so Sportlichkeit angeben und dann auch eben bekunden, wie sehr auf einer Skala, also es ist noch nicht sicher, ob sie das machen, so, aber wahrscheinlich schon, so machen sie es eben in Norwegen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr sie zum Bund wollen.
Mm-hmm.
Und die Leute,
und dann
die
wird quasi je nach Bedarf gedraftet, genau. Sozusagen. Ja, okay.
Und die werden dann eingeladen zu einer Musterung. Und die ist auch verpflichtend, aber die sagen halt, ja, aber die Leute, die ja eh wollen, also die würden das ja dann eh machen. Also genau, und bei Frauen ist es so, dass die das freiwillig machen dürfen. Also die dürfen freiwillig den Fragebogen ausfüllen und halt teilnehmen, aber es gibt keine Wehrpflicht für Frauen, weil, ist auch interessant, weil es nicht im Grundgesetz steht. Im Grundgesetz gibt es ja die Wehrpflicht für Männer, die gibt es ja immer noch, die sind nur ausgesetzt. Und für Frauen nicht, und dafür bräuchte man jetzt eine Grundgesetzänderung, aber das ist super aufwendig und würde Jahre dauern und deswegen haben sie gesagt, machen wir es nicht.
Ich finde aber bei Frauen schon, ja, weiß nicht, da bin ich nicht eindeutig festgelegt, weil einerseits haben Frauen natürlich also kriegen ja Kinder und das ist ja auch schon echt auch ein krasser Dienst fürs Land sozusagen. Ja. Und ja, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt unten schlecht oder gut ist, keine Ahnung. Also weiß
ich
nicht.
Ich finde Wehrpflicht grundsätzlich schlecht. Das kann ich ganz deutlich so sagen. Ich finde nicht das Militär grundsätzlich schlecht. So, und ich finde dieses System, wenn die das so machen, gut, dass Freiwillige, also Leute freiwillig dahin gehen. Das ist ja völlig okay. Finde ich auch gut und so, wenn die da Bock drauf haben. Aber ich finde es halt krass, Leute einzuziehen. Das geht einfach nicht, finde ich. Und Alter, wenn hier Krieg ausbricht, bin ich der Erste, der hier weg ist. Also dann ist hier nichts mit irgendwie, lass mich hier einziehen oder so. Also
Robert, mir ist dann viel zu alt. Ja,
naja, siehst ja, wie das dann in so Ländern, ich meine, fucking Nazi-Deutschland, haben die das so lange gemacht, bis am Schluss die 15-Jährigen eingezogen wurden.
Ja, das stimmt. Also ich finde grundsätzlich Wehrpflicht gar nicht so schlecht. Also wenn das aber nicht nur Militär ist. Also ich finde grundsätzlich, jedes Land braucht leider ein Militär. Und du brauchst halt auch Leute fürs Militär. Und ich finde das die Wehrpflicht grundsätzlich echt eine gute Sache, weil man dann auch andere Leute zum Bund kriegt, als nur Leute, die richtig Bock drauf haben. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da so eine Mischung aus der Gesellschaft auch irgendwie hat drin. Weißt du, was ich meine? Dass
ja, ich verstehe das schon.
Gesellschaftsschichten auch zum Bund gehen. Ich finde aber, es muss die Option geben, also ich finde nicht, dass man zum Dienst einer Waffe gezwungen werden darf. Ich finde, es muss immer die Option geben, dass man das anderweitig macht, zum Beispiel, dass man in einem Krankenhaus arbeitet oder in einem Altenheim oder
ja, whatever, ja, ja.
Irgendwas so, Soziales.
Da bin ich voll bei dir, ja.
Weil ich schon finde, man kann, also wir haben eh so eine individuelle Gesellschaft und so, aber ich finde, es geht halt auch ein bisschen um ein Land vielleicht, ja. Und so ein Dienst ein Jahr lang, was in fast alle anderen Länder auch gibt, fürs Land sozusagen, ja, finde ich echt nicht so schlecht. Ich glaube, das ist eigentlich eine gute Sache, ja.
Ja, ja, da bin ich bei dir.
Du kriegst da viele Leute in den sozialen Bereich vielleicht auch wieder, die da Bock drauf haben dann, was die vielleicht kaum Bock auf Militär haben, dann machen sie Zivi oder so. Ja. Und dann kämen es aber vielleicht auf den Geschmack und wollen dann Krankenpfleger werden oder whatever.
Ja, 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 also das würde ich gar nicht in Abrede stellen. Ich habe heute auch mit meiner Frau geredet. Ich finde auch grundsätzlich ich glaube zum Beispiel so eine Bundeswehr-Grundausbildung ist an sich bestimmt auch interessant. Also das von dem her hätte ich da jetzt auch nichts dagegen, aber mir gefällt natürlich die Art und Weise, dass diese ganze, die super strenge Hierarchie und so und dieser Ton und so und dieser ganze Militarismus und so, das finde ich halt so abstoßend. Und was ich halt nicht will, ist, dass man halt dann so verdonnert werden kann zum Kampf, also zum Kampf im Ernstfall.
Ja, aber ich glaube, das ist verfassungsmäßig bei uns gar nicht möglich in Deutschland, dass du wirklich gezwungen. Ich glaube, du kannst immer verweigern. Ich glaube, du kannst dir immer weigern.
Im Kriegsfall nicht.
Das wäre mal interessant, gell?
Ich glaube, das ist so, weil wenn ich mich recht erinnere, war das so, als es mit der Ukraine angefangen hat, kam das Thema natürlich auch auf, wie wäre das eigentlich in Deutschland und so weiter. Und ich glaube, es ist so, wenn der Staat sagt, also natürlich nicht jetzt jeder, ich glaube, am Anfang trifft es halt natürlich Berufssoldaten. Die sind ja, das ist ja noch mal was anderes, finde ich.
Also ja, die haben sich ja dafür
genau, das ist erklärt, ja also deren genau. Job. Also das ist noch was ganz
das anderes. Das ist ja was anderes,
ja. Genau, aber dann geht's ja um Reservisten. Das ist ja die nächste ja. Stufe. Also alle, die aber schon
die
mal.
Haben sie das ja auch ausgesucht, ja.
Naja, normal, das oder? Sind ja dann schon alle, die mal bei der Bundeswehr waren. Also einfach auch schon mal Grundausbildung gemacht haben. Und die, finde ich, haben sich's nicht ausgesucht, auch in den potenziellen Krieg oder Tod zu gehen. Und dann die nächste Stufe wäre ja dann erst Zivilisten.
Ja.
Ja.
Also ich finde, da bin ich d'accord. Ich finde, niemand soll gezwungen werden, irgendwie zu kämpfen. Also das, ich verstehe schon, ein Staat möchte natürlich aus sich heraus immer überleben, ja. Und macht natürlich dann alles, um zu
klar.
überleben und so, aus der Logik her. Aber ich finde, ethisch gesehen kann man eigentlich niemanden zwingen. Finde ich, das geht gar nicht. Deswegen liefern wir zum Beispiel auch nicht die männlichen ukrainischen Flüchtlinge aus, ja.
Ja.
Die bei uns sind, ja, weil wir da schon in Deutschland, glaube ich, spezielles durch den Zweiten Weltkrieg und so. Ich glaube, wir haben da schon ganz andere, wie soll ich sagen? Ich glaube, dass das bei uns schon anders läuft, ja. Also, dass wir schon, sonst kann man ja als Unterstützer der Ukraine auch die männlichen Ukrainer jetzt zurückschicken, aber das macht man ja natürlich nicht.
Ja, ja.
Also, sollte man das tun, wäre das richtig scheiße.
Ja, voll, voll. Ich meine, ja, das ist ja nochmal so ein ganz eigenes Thema für sich, aber ich finde auch jemand, der vor dem Krieg flieht, also wenn Krieg ausbricht, sollte, finde ich, jeder das Recht haben, sein Leben schützen zu dürfen und nicht eben verdonnert werden zu einem Dienst am Vaterland.
Ja, ja, Sigi, genau.
Das finde ich richtig, richtig schlimm. Also das ist echt krass.
In der Ukraine ist das ja so, oder in Russland natürlich auch, da werden ja auch die Leute einfach dann,
ja.
Also da kriegst du einen Brief oder jemand ja. kommt vorbei.
Aber das ist sagt, ja eben, also das ist ja das Tragische, dass man das schon auch immer nur, also nicht immer und so, aber überwiegend von der russischen Seite hört, obwohl es in der Ukraine auch so ist.
Ja, ja, logisch, aber wir sind ja sozusagen als Westen pro Ukraine und da ist natürlich, das ist ja immer so, also das haben wir, ist medial natürlich einseitig, wobei das kommt, ja, genau, man kritisiert vielleicht die Ukraine zu wenig, das stimmt schon, aber es ist ja logisch, weil wir haben ja auch immer unser Narrativ, also was das überhaupt,
ja, ich finde es aber,
so richtig
ja.
objektive Berichterstattung gibt's ja nicht und die Ukraine ist ja trotzdem im Recht, sich zu verteidigen, also.
Das ist ja, genau. Das sagt ja keiner, ja, das ist schon klar, sie sollen sich ja natürlich verteidigen, aber halt auch die Leute, die da Bock drauf haben, also. Die,
ja, ja.
Die können das, die können das ja. natürlich machen.
Vor allem, wie motiviert bist du, wenn es dich einzwingt? Also gut, du bist motiviert, weil es nicht sterben möchtest.
Das ist das, ja, wahrscheinlich, ja.
Aber ich weiß nicht, ob so eine Armee, die aus Leuten besteht, die quasi da gar keinen Bock drauf haben, ob das so sinnvoll ist, ja.
Ja.
Keine Ahnung. Ja, da gab es ja jetzt den Skandal im Bundestag, der Zelensky war ja zu Gast, weil du ob du das mitgekriegt hast.
Ich habe nur ein bei Reddit kurz gesehen, ja, dass er im Bundestag war und die AfD-Fraktion und Vertreter der BSW.
Ja, ja genau, AfD und Bündnis Sarah Wagenknecht haben dann das boykottiert. Und
aber Bündnis Sarah Wagenknecht ist sogar keine Fraktion. Offiziell. Also es ist halt offiziell ja, noch die ja, Linke, aber die Leute, die mittlerweile bei der BSW
die
sind.
Die halt bei BSW sind, genau, die, okay. Die sind gegangen.
Aber die und Linken waren da, oder wie?
Ich glaube schon, weil sonst hätten es bestimmt gesagt und die Linken waren auch nicht da.
Ja, stimmt.
Auf jeden Fall finde ich das so krass, wirklich, also bei der AfD ist mir wurscht, weil das sind einfach Vollidioten, aber auch die BSW, ich bin jetzt kein großer Fan von ihr, weil das sie halt so eine wahnsinnige Populistin ist und auch so die Vergangenheit von ihr ist auch schwierig irgendwie mit hier Stalin, den hat sie ja mal gar nicht so scheiße gefunden und so.
Echt?
Die Sarah, ja. Und aber dass jemand, der nichts anders macht, die ganze Zeit in den Medien irgendwie der Regierung oder den Regierungen im Westlichen vorwirft, es wird nicht verhandelt, es wird nicht geredet. Man muss auch mal leid, man muss am Putin mal zuhören, bla bla bla, gell? Diplomatie, bla bla bla. Und dann kommt der Zelensky und dann verpissen sie sich. Was ist, wo ist denn da dann das Zuhören? Wo ist denn da die Diplomatie? Wo ist da der Anstand? Ja? Stell dir vor, Putin war bei uns aufgetreten und die Ampelregierung war geschlossen nicht da bleiben, was die dann gesagt hätten.
Ehrlich gesagt glaube ich aber, dass genau das passieren würde. Wenn man das mal sich vorstellt, also das ist natürlich völlig absurd. Das ist ja total konstruiert, weil da gibt es noch so viel, also auf so vielen Ebenen würde das nicht funktionieren.
Der kann ja sowieso nicht nach Deutschland
genau, also, einreisen. Ja, aber jetzt ist mal so grundsätzlich, es ist mir nur jetzt gerade spontan eingefallen, ich glaube, auch da würden alle, also genau umgekehrt, die Leute halt nicht kommen.
Das kann gut sein, aber also erstens ist natürlich das nochmal ein Unterschied, ja.
Ja.
Ob jemand, der demokratisch gewählt ist oder und angegriffen wird.
Ja, das stimmt schon.
Spricht und so weiter. Also da ist natürlich schon ein großer Unterschied. Und ich finde halt das so verlogen, dass halt immer hier die anderen Parteien als Kriegshetzer und bla und so betitelt werden. Und selber immer so, ja, man muss reden mit allen Seiten. Und in Wirklichkeit sind es einfach so Ultra-Putin-Trolle. Also es ist einfach so. Zumindest die Wagenknecht selber, ich weiß nicht, die anderen Parteimitglieder, mich jetzt nicht.
Ja, das, bei den anderen glaube ich das ehrlich gesagt nicht. Also
bei der AfD ist sowieso so, finde
ich. Ja gut, das glaube ich auch, dass die AfD da krass.
Und bei der Wagenknecht auch, aber wenn ich jetzt das Statement mir an durchliest und so, da wird natürlich im ersten Satz der Angriffskrieg verurteilt, bla bla bla, aber dann geht es um Zelensky und Kriegstreiberei und er eskaliert den Krieg und bla und so, weil er kann ja aufhören und so. Und das finde ich so krass einfach, also ich finde es so eindeutig pro-russisch, diese Positionierung, dass halt, also keine Ahnung, da fehlen mir echt
aber die Worte. Aber was für ein Statement meinst du da?
Von ihr? Das Statement darüber, dass die nicht kommen
sind. Ach so, das habe ich nicht zum Bundestag nicht gehört.
Genau, da gab es vom BSW eben ein Statement und das haben wir dann durchgelesen, haben wir gedacht, ja klar, wieder, ja, Angriffskrieg Russlands geht nicht, okay. Und dann nur noch ausgeführt, ja, Zelensky, bla, und so eskaliert das und möchte nicht verhandeln und bla und bla und bla. Im Grunde geben es Erben die Schuld eigentlich an der Misere. Und das habe ich so krass gefunden. Also, ja, richtig unverschämt einfach.
Ja, ich habe das jetzt nicht verfolgt, ehrlich gesagt, aber dass die AfD nicht kommt, gut, das wundert mich jetzt nicht.
Ja, die ist dann ewig gesagt, keine Ahnung, das wäre geil, wenn die gar nicht mehr gekommen hätten. Ja. Der Postillon hat geschrieben, Bundestag hat jetzt so einen Pappaufsteller vom Zelensky aufgestellt, dass die nicht mehr kommen. Ja. Ja, dann war ja die Europawahl, wo ich leider das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, nicht bei einer Wahl war, weil ich dann bei meinem Opa war.
Deswegen war die AfD so stark, wegen dir.
Deswegen mir ist die AfD jetzt so stark.
Weil alle bei ihrem Opa waren.
Also ich wollte schon sehr gerne wählen, aber naja, das nächste Mal war ich, glaube ich, wirklich Briefwahl.
Und deswegen mache ich das, falls dann, eben was dazwischen kommt.
Ja, soweit habe ich noch nicht gedacht. Ich habe nicht gedacht, irgendwas könnte dazwischen kommen, ja. Aber wie es jetzt manchmal so ist. Auf jeden Fall. Das Ergebnis ist natürlich sehr ernüchternd. Ich finde aber für Deutschland, also hätte es viel schlimmer ausgegangen. Wirklich.
Mhm.
Also was wirklich schade ist, dass die Leute das noch nicht so ganz begriffen haben, wie wichtig die Wahl ist. Und die Leute, die zur Wahl gegangen sind, war eher keine hohe Wahlbeteiligung.
Naja, ich glaube, verglichen mit der Wahl davor schon ziemlich hochgegangen. Und vor allem, was ich gesehen habe, zumindest verglichen mit anderen Ländern. Alter Schwede, da gibt es teilweise Wahlbeteiligung von 20%.
Ja, aber ich finde das Ergebnis natürlich ist scheiße, weil die AfD halt recht stark war. Aber vor, weiß nicht, 2 Monaten oder so waren die nur bei 20% gewesen. Also
ja.
Ich finde, das ist okay. Was mich echt erstaunt, 16- bis 24-Jährigen, ich glaube 17% AfD und 17% Union.
Ja.
Da wird der schlecht. Was sind das für Wichser?
Das ist für Jugendliche.
Ja, also what the fuck.
Was mich, also.
Und leider sind so viele Kleinstparteien gewählt worden. Freut mich natürlich, was schon die Partei ist wieder dabei und so, aber das ist so ein großer Block insgesamt.
Das saugt halt so viel. Das ist mir auch aufgefallen. Dieser graue Block an sonstigen, der ist ja größer. Ja,
der wird immer größer, ja.
Als Ding, aber das, ja. Ja, was mich an dem Ergebnis schockiert hat, beziehungsweise was mir die Stimmung vermiest hat, war vor allem gar nicht so sehr, dass die AfD so stark ist, weil das hat mich eigentlich gar nicht so überrascht. Das ist zwar scheiße, aber gut, das ist halt leider die Zeit, in der wir leben. Dass die fucking CDU Union so viele Stimmen kriegt, das geht mir weniger in den Kopf rein, als dass irgendwelche Leute die AfD wählen, ehrlich gesagt.
Also Ich konnte es schon verstehen, weil natürlich die Ampel die ganze Zeit ja gebasht wird. Ich finde teilweise zu Recht, aber teilweise wird natürlich auch übertrieben, weil so einen mega schlechten Job finde ich, machen die nicht, ich persönlich. Die haben schon ein paar echt gute Sachen gemacht. So.
Ja, die sind schon auch Teil des Problems, muss man echt sagen. Also.
Aber in der Öffentlichkeit sind die auf jeden Fall super schwach und naja, wir möchten wählen. Wenn du jetzt die Ampel nicht wählen möchtest und du möchtest aber auch nicht die AfD wählen,
ja, dann bleibt da noch die einzig,
DSW.
Die einzig wahre Partei, die es noch gibt, die ich gewählt habe.
Die Linken?
Ja.
Was du
ich war der? Einer von den zwei Leuten, die Linke Partei, die Linke gewählt haben.
Lustig, ich hätte auch die Linke gewählt, aber nicht aus Überzeugung, sondern irgendwie, keine Ahnung. Ich wollte nichts EVP-mäßiges natürlich wählen und die Grünen, der Wahlkampf, die Plakate der Linken haben mir am besten zugesagt, muss ich sagen.
Ja.
Und deswegen hätte ich die jetzt gewählt.
Leider muss man, auch wenn viele Leute immer noch so ein komisches Bild von der linken Partei haben und das immer gleich sagen, Kommunismus, muss man sagen, das ist leider die einzige Partei, die ernsthafte Sozialpolitik macht oder machen will.
Machen will. Ja, machen können sie es ja leider nicht.
Und
das stimmt. Wenn wir uns jetzt nur innenpolitisch Deutschland anschauen, dann wäre die Linke toll.
Ja.
Vor allem, also die SPD ist ja die Pseudo-Linke, die halt dann nur labern und nichts wirklich machen und dann irgendwie der Mindestlohn ist dann so gering, dass halt eher fast wurscht ist und so. Die sind viel zu konservativ und ich finde die Linken eigentlich nicht so schlecht, aber aktuell jetzt durch das gespalten worden sind und so.
Ja, aber
das ist auf Bundesebene, da ist jetzt erstmal nicht wählen.
Doch, würde ich schon, aber ich finde es irgendwie schwierig.
Was wollen.
Mich stört es so, dass man, das wird immer mehr wie in den USA. Also es geht immer mehr um die Personalien und weniger um die Inhalte. Und das ist, was mich stört. Jetzt sagen Leute, ja, die Linke ist doch jetzt scheiße oder unattraktiv oder was auch immer, weil die Wagenknecht weg ist und das war ja, ich sag mal,
ich finde, das macht es viel attraktiver.
Ja, ja, ich weiß schon, aber das war halt das bekannte Gesicht. Das war die Person, so. Und Politik lebt leider viel zu sehr von diesen Persönlichkeiten. Also die FDP zum Beispiel wäre nichts ohne Christian Lindner und das, jetzt bauen sie gerade Strack-Zimmermann auf, dass die auch so super bekannt ist. Aber ich finde es eigentlich, also eigentlich wäre doch viel besser, wenn man Parteien und Politik so organisieren würde, dass das komplett anonym ist. Stell dir mal vor, es würde nur um Inhalte gehen und nicht um irgendwelche Typen, die in irgendwelchen Talkshows sitzen, um irgendwelche Typen, die Söder isst, posten und irgendwie irgendwelche Bratwurst reinschiebt, sondern es nur um Inhalte. Und von dem her würde ich sagen, und auf der Inhaltsebene finde ich, sozialpolitisch ist die Linke halt die einzige Partei, die man wählen kann. Aber klar, in ihrem Auftreten, es gibt keine richtige, also die sind so am Straucheln und so und die sind wahrscheinlich in der nächsten Dingen gar nicht mehr im Parlament. Aber ja, ich finde, das sollte man...
Es ist halt ein Sauhaufen leider, die Linke. Das ist halt das Problem. Also die sind voll schlecht organisiert und haben dann immer seltsame Vorsitzende und so, es wäre schön, gell, wenn es nur um Inhalte ging, aber dann würde niemand sich für Politik überhaupt interessieren. Also du musst ja die Leute irgendwie auch informieren und abholen und du brauchst natürlich in der Politik Leute, die irgendwie Charisma haben und die auch irgendwie die Themen, die auch Sachen verkaufen können einfach. Also du musst ja Leute überzeugen von dem, was du, also wenn du jetzt eine Partei hast und bestimmte Vorstellungen. Es gibt ja nicht nur richtig und falsch, es gibt ja wirklich schon.
Ja, aber es gibt bessere und schlechte. Und ich.
Aber das ist ja einmal, je nachdem, wer du bist und welche Interessen du hast.
Ist schon klar, aber also man kann ja trotzdem aufs Kollektiv blicken. Also das ist ganz spannend eigentlich, weil ich höre ja immer so einen Podcast, der heißt die 29er mit Wolfgang M. Schmidt und Stefan Schulz. Und Stefan Schulz ist der Soziologe, der dieses Rentenbuch geschrieben hat. Und Wolfgang.
Ach, der ist cool, ja.
Oh ja, und Wolfgang M. Schmidt ist ein Universalgelehrter, sag ich jetzt einfach mal.
Weil ja, das ist schon ein schlauer Kerl.
Extrem schlauer Typ so. Und die machen so einen Podcast, wo die ewig, jede Woche oder so ist das, dauert 5 Stunden und es ist sehr intensiv.
Ja, braucht es euch nicht. Herzlich lieber uns Ohr. Ja, wir, genau. Wir schaffen das in einer Stunde.
Aber was Stefan Schulz gemacht hat, war ganz interessant, weil er hat irgendeine KI gefragt, er hat eine KI irgendwelche Sachverhalte gesagt und dann gefragt, ja, wie kann man denn das Vertrauen der Bürger wieder zurückkriegen für die Politik und so weiter. Und das war aber nicht ChatGPT, sondern so eine Claude heißt die, glaube ich, die KI. Und es gibt schon Sachen, die man machen kann und wo ich sage, das ist schon richtig. Auch klar wird es immer Partikularinteressen geben, wo du Leute hast, ja, die das halt nicht wollen. Aber aktuell ist es ja einfach so, dass Leute ungleich mächtig sind, je nachdem, wie viel Geld im Hintergrund ist. Und das ist ja voll undemokratisch einfach. Und wenn man jetzt zum Beispiel, und diese, das war ganz interessant eigentlich, weil das war eine astreine linke Position, weil die KI gesagt hat, ohne dass er dazu was gesagt hat, hat gesagt, am besten wär's, man würde, die Regierung würde dafür sorgen, dass die Mietpreise gesenkt werden und dass es stabilisiert wird. Und dann hat er auch noch die KI gefragt, wie man das beiden Seiten sinnvoll verklickern kann, also den Leuten, die das betrifft und die den Vermietern auch. Und die KI hat da super, also wirklich sehr, sehr gute Argumente und Argumentationen auch gebracht und so. Und ich denke, es klingt jetzt sehr so technokratisch, aber es ist schon so, ich glaube, so ein KI-Ansatz, nicht nur KI, am Ende müssen das ja auch Menschen durchführen und irgendwie einordnen und so, aber ich glaube, wenn man grundsätzlich irgendwann mal in Zukunft erstmal eine KI fragt, was Sache ist, was gut wäre, sich dann die Ergebnisse anschaut und dann mal schaut, ja gut, das macht schon Sinn oder nicht. Und dann können die Leute irgendwie, keine Ahnung, ja gut, die Leute wählen halt die Parteien und die Parteien entscheiden dann, ob man das halt macht oder nicht, aber würde ich, glaube ich, besser finden.
Ich verstehe das schon, aber jetzt, du brauchst da jetzt keine KI dafür, also dass die Mieten so hoch sind, das gibt's da, sagen die Linken, ja, die wollen schon ewig Mietpreisbremse und niedrige Mieten haben. Aber du hast ja schon gesagt, leider haben wir halt so viel, so starke Lobbyinteressen im Land. Zum Beispiel so irgendwelche Dreckskonzerne wie Vonovia, die irgendwie 100.000 Wohnungen haben. Und die haben da gar kein Interesse dran.
Ich weiß schon. Ich weiß schon. Aber und wenn
die muss man halt ausstechen eigentlich.
Ist schon klar. Aber wenn das Problem ist ja, dass diese Position, die jetzt, also keine Ahnung, wenn die Linke jetzt sagt, oder BSW, die Mieten sind so, wir müssen das komplett ändern. Mit Wohnraum darf nicht mehr spekuliert werden. Es gibt Mietpreis wird regional festgelegt von der Regierung und zwar anhand der Durchschnittseinkommen oder keine Ahnung was. Irgendwie so, man kann sowas machen. Dann würden ja alle rufen, vor allem die Leute, die Vermieter und solche Konzerne, die würden sagen, ja, das ist ja Kommunismus, das kommt ja von den Linken. Weißt, dann ist es gleich so gebrandet und das ist halt schlecht. Mhm. Ja. Und wenn man aber sagt, wir geben diese Informationen, die wir haben, einer KI, diese KI ist nicht parteiisch, sondern die versucht, Entscheidungen zu treffen, die halt nicht parteipolitisch gefärbt sind, dann wäre das halt vielleicht auch einfacher zu verkaufen. Das ist so ein bisschen so dieser Wissenschaftsjoker, sag ich mal.
Naja, aber das ist ja das Traurige an der SPD, das müsste eigentlich, das ist der Wahlkampf. Das müsste die SPD machen. Was hat der Scholz gesagt? 15 Euro Mindestlohn wäre in Ordnung, glaube ich, nach ihm. Oder 14, irgendwie so, keine Ahnung. Wahrscheinlich 14, ja, glaub, was der Scholz ist 14, oder so. 14, glaube ich, waren es, ja. Und, aber was war ins Wahlkampf, EU-Wahlkampf? Mit Frieden schreiben sie auf die Plakate drauf. Ja, was nichts aussagt, vor allem Position von der SPD, die man nicht kennt, ja, weil die ja so gar nichts, also die haben ja gar keine Position.
Das quasi ist ja eigentlich genau die auf die Spitze getrieben hat, ja die Union, finde ich, mit ihren Wahlplakaten, wo einfach diese ganzen Schlagwörter draufstehen, die jeder für sich komplett auslegen kann, was auch immer das bedeuten mag. Auch sowas wie Frieden, was die SPD benutzt hat, das ist ja, also das interpretiert ja jeder anders. Die einen sagen, okay, die Ukraine muss kapitulieren, dann ist Frieden. Dann gehört denen halt ein Teil nicht mehr. Die anderen sagen, ja, wir müssen die noch stärker unterstützen, damit die gewinnen. Also
es ist halt eine Nichtsaussage, genau. Vor allem von der SPD. Das ist so ein Quatsch. Und ich verstehe nicht, warum schreibe ich als SPD nicht hin, als soziale Partei, Mindestlohn, Mieten runter, Zeug, das die Leute wirklich interessiert.
Ja, das natürlich hatte ja die Linke auf ihren Wahlplakaten.
Ja, deswegen hätte ich die gewählt, weil die gute Wahlplakate.
Wenn da stand ja irgendwie gesagt, drauf, glaube ich, teilweise, wenn die Hälfte deines Einkommens Miete ist, wähl die Linken.
Ja, genau. Also, wie gesagt, deswegen hätte ich die jetzt auch gewählt, weil die haben mich abgeholt auf jeden Fall. Und die SPD mit ihrem Schwurbelscheiß, also das ist wirklich Frieden. Was soll das bedeuten? Kein Wunder, dass die so verkackt haben. Weil die SPD ist ja normalerweise eine Partei, die kannst du immer wählen irgendwie.
Ja, das ist keine so Ahnung, der Kompromiss, gell?
Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, so. Machst nichts falsch, so auf die Art.
Ja, genau. Schon ein bisschen, weil ich mittlerweile auch echt angekotzt bin von der SPD. Aber so grundsätzlich, du weißt, was ich meine.
Ja, so war es bisher, genau. Muss man sagen, ja.
Das ist so ein bisschen der Safe Bet, ja. Und da machen so einen schlechten Wahlkampf. Also das ist natürlich auch ein Grund. Und genau, es werden keine Themen mehr thematisiert, die Leute wirklich interessiert. Hohe Mieten, was die Energiepreise sind ja eh besser geworden, aber so Kram halt.
Zu Lebenshaltungskosten, aber vor allem Miete, das sind ja, das hatten wir ja in dieser WhatsApp-Gruppe besprochen, was sind so die Probleme? Die Probleme sind vor allem die Kosten. Also es kann ja nicht sein, dass Leute Vollzeit arbeiten, da aber so wenig Gehalt kriegen, dass sie dann die Hälfte von ihrem Einkommen für die Miete zahlen müssen. Natürlich muss man Mindestlohn erhöhen, dass du einen wenn du einen Vollzeitjob hast, musst du davon leben können. Das kann ja nicht sein, dass das überhaupt legal ist. Und dann musst du, kann es nicht sein, dass du für eine ganz normale Wohnung so viel Miete zahlst. Und das sind Sachen, die müssen geregelt werden. Und das sind Sachen, die einen direkten Effekt haben, den die Leute bei sich merken. Und wenn das passieren würde, dann würde schon eben wieder Vertrauen in die Bevölkerung kommen, dass man sich denkt, ja, okay, die machen was für uns. So, wir haben die gewählt und die regieren für uns. Und ich habe immer das Gefühl, und das ist halt das, was ich der Ampel schon vorwerfen würde, ich finde es auch nicht, dass die alles schlecht machen und so, die haben auch gute Sachen gemacht, aber die wirken so unsouverän und werden natürlich gleichzeitig auch super stark angegriffen permanent von der Opposition, was ja aber normal ist. Aber gleichzeitig, es wirkt immer so, als ob die nur reagieren, die ganze Zeit irgendwie reagieren und als ob die gar nicht so den Plan haben. Die wirken nicht souverän, wir haben den Plan, wir agieren. Nee, wir reagieren und schauen, dass wir irgendwie überall alle Brände löschen.
Ja.
Und es wirkt halt, und dann hast du natürlich noch eben innerhalb dieser Ampel die FDP, die halt permanent alles sabotiert, was nur geht.
Ja.
Weil ich glaube, dass ich bin jetzt auch kein Fan der Grünen. Ich habe die auch schon mal gewählt. Ich habe schon alle irgendwann mal gewählt, außer die Union. Aber ich habe...
Du hast doch die FDP auch noch nicht gewählt,
ja, das
oder?
Stimmt auch wieder. Die FDP und die Union habe ich noch nie gewählt. Ja. Und die AfD gab es damals noch nicht. Die würde ich auch niemals wählen. Aber SPD habe ich schon mal gewählt, die Grünen habe ich mal gewählt und die Linken habe ich auch schon gewählt. Also na, alles same. So linksgrün versifft halt. Und aber ich glaube halt, auch wenn ich bin jetzt nicht der Mega-Fan der Grünen, vor allem nicht aktuell, die sind mir einfach ein bisschen zu, die werden mir zu konservativ irgendwie. Und die SPD ist so ziellos, aber ich glaube, die wären trotzdem recht fähig, ein paar gute Sachen zu machen. Aber dadurch, dass du die FDP hast, die permanent alles sabotiert, um irgendwie zu rechtfertigen, dass es die überhaupt gibt, was fragwürdig ist, bricht halt das ganze Haus zusammen so.
Ja, deswegen kurzer Einschub, bevor wir in die Aftershow gehen. Die Aftershow, was ist das, fragt ihr? Oder fragt es nicht, vielleicht, wahrscheinlich wisst ihr es schon, aber die Aftershow ist exklusiv für unsere Patronen auf patreon.com/downtodorf. Ab 2 Euro kann man da dabei sein in diesem elitären Club und dann gibt es immer noch so ein bisschen Bonus-Podcast obendrauf. Und es gibt auch noch die Sound2Dorf-Playlist auf Spotify und da wünschen wir uns jetzt noch Musik drauf. Robert,
warte,
was wünschst du dir?
Warte, mach du mal nochmal, sag du mal, was du dir wünschst, weil ich schaue hier gerade die Namen der Patrons.
Also mein Musikwunsch ist, der ist ganz passend zur Politik, finde ich, vom Hans Söllner, a Drecksau ist a Drecksau.
A Drecksau ist a Drecksau. Ich sehe hier in dieser fucking Patreon-App nicht... Ich sehe, dass wir Mitglieder haben und wie viele, aber ich sehe nicht.
Ach, hast du die App jetzt oder wie?
Ja, ich sehe hier die Postings und so. Genau, wir posten da immer die Aftershow, die nehmen wir jetzt auf, hast du gerade erzählt, oder?
Genau, die nehmen wir jetzt gleich auf, die Show. Und unsere Patronen werden eigentlich namentlich genannt, aber unser lieber Digger ist ja zurzeit ein bisschen außer Gefecht und deswegen Und der hat das immer gemacht halt.
Ja, und ich check's nicht, wo man die Namen sieht. Ich werde es bis zum nächsten Mal rausfinden.
Ja, wir bedanken uns trotzdem ganz herzlich natürlich bei unseren Unterstützern. Das ist echt nice. Ohne euch das Edicke, ja, das wäre zu teuer. Und ja, genau. Merci. Und der Robert hat noch einen Musikwunsch.
Ja, und zwar habe ich noch einen Musikwunsch, und zwar von dem alten Philosophen Haftbefehl. featuring Farid Bang, genau. Und Chabos wissen, wer der Babo ist, aber in dieser Feature-Version mit Farid Bang ist
in der extra harten Version.
Nichts für zarte Kinderohren.
Aber ist ja lustig.
Aber es ist halt, genau. Ich finde immer, solche Musik, die darf man jetzt auch nicht ernst nehmen. Das ist halt lustig.
Ja. Genau. Ja, aber dann die Songs aber durch für heute.
Ja.
Und dann können wir dann
dass es so ultrapolitisch geworden ist. Ich wollte eigentlich über ein ganz anderes Thema reden. Das werde ich jetzt in der Aftershow machen. Und zwar über Handys und über die letzte Keynote von Apple.
Da können Sie unsere Unterstützer auf jeden Fall schon mit drauf freuen. An alle anderen, macht es gut, schönes Wochenende oder wann auch immer ihr das hört, und macht es gut. Servus.
Jo. Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Und schaltet ein, wenn es wieder heißt.
Ciao.
To Dorf.
Dorf.